Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Einen Riesenerfolg hatte die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer mit Die Bagage und Fati. Beide Romane standen wochenlang auf den Bestsellerlisten und jetzt hat sie den dritten Teil ihrer Familiensaga herausgebracht. Löwenherz heißt er und ich freue mich, dass wir gleich darüber sprechen werden. Genauso wie ich mich auf den Sohn von Manfred Krug freue, Daniel Krug, der wird uns die Tagebücher seines Vaters vorstellen. In zwei Romanen hat Monika Helfer ihre Familiengeschichte bereits literarisch erkundet und sie wurde dafür sehr gefeiert. Jetzt gibt es einen dritten Teil. Er erzählt vom Bruder Richard, der vom Vater Löwenherz genannt wurde und eigentlich ganz das Gegenteil war von so einem Kreuzritter oder Königstyp. Ich freue mich jetzt mit Monika Helfer in Hohenems bei Bregenz verbunden zu sein. Guten Morgen, Frau Helfer, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wenn wir über Löwenherz sprechen, Frau Helfer, und ich meine damit die Figur, von der Sie erzählen, ist das dann eigentlich korrekt, wenn wir sagen, Ihr Bruder? Wie sehr ähnelt denn der Richard im Roman Ihrem echten Bruder?
Ja, der ist ihm schon sehr ähnlich. Zum Beispiel in der Anfangsszene, als er mit der Badewanne auf dem Rhein schwimmt, da sagen alle Leute, das ist ja Fiktion. Und dann zeige ich Ihnen das Foto, wo der Richard wirklich in der Badewanne sitzt. Also so müssen Sie es sehen. Also es ist Fiktion dabei, es ist aber auch viel Wahrheit dabei.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, es gibt da eine tolle Szene relativ am Anfang. Da steigt er in so eine alte Badewanne mit seinem Hund am See und dann rettet ihn eine schwangere Kitty und er nennt ihn einfach zum Vater ihrer zwei Kinder. Und das eine, die Putzi, die liefert sie dann auch bald bei ihm ab und verschwindet für Monate. Und er nimmt das einfach an und vor allem er macht das wirklich hinreißend und geht total in seiner Vaterrolle auf. Das ist doch auch eine Geschichte, die kann man sich gar nicht ausdenken, oder?
Ja, das ist schon wahr. Ich meine, man muss sich so vorstellen, der Richard war einer, der alles angenommen hat und der hat wirklich wenig hinterfragt. Er hat gedacht, es ist so, dann ist es eben so. Und er hat das Leben nicht sehr gemocht. Also wir haben immer gesagt, der Richard lebt nicht gern und er hat auch gesagt, es stimmt. Und so war das auch. Und dann, als ihm die Kitty, also diese Frau, diese hochschwangere Frau, das Kind aufdrängt und er dann das aber annimmt, sehr gut sogar, und sehr lieb ist mit dem Kind und das Kind ihn auch liebt, ist das für ihn eigentlich ein Glück.
Aber das ist ja auch unglaublich, das thematisieren Sie auch, dass alle das so hingenommen haben, also offenbar auch der Rest der Familie, da ist so ein Kind und es lebt dann mit diesem doch sehr eigenwilligen Mann und alle finden das so ganz normal.
Das ist ja so verrückt, wenn sich etwas einspielt, das werden Sie auch kennen, und dann ist man geneigt, das einfach zu akzeptieren. Ich habe zum Richard immer gesagt, du, das kannst du nicht machen. Du musst die Fürsorge anrufen, du musst dich bei der Polizei melden, du musst die Kitty suchen. Und er hat gesagt, warum? Wir sind so glücklich, wir zwei. Er hat es einfach nicht gemacht. Und je weiter die Zeit fortgeschritten ist, umso mehr haben wir es gelassen. Dann haben wir gedacht, okay, das ist der Richard mit seiner Putzi. Ich meine, wenn ich jetzt dran denke, ist schon verrückt, aber so war es halt.
Es ist wirklich eine verrückte Geschichte, die Sie da erzählen, aber auch sehr rührend, weil er ja offenbar da bei diesem Kind plötzlich etwas kann, was er sonst eben nicht so kann, nämlich das Leben oder zumindest dieses Kind auch zu lieben, oder?
Ja, es ist ja fast so wie mit seinem Hund. Ich meine, den Hund, den findet er, der läuft ihm zu und der akzeptiert ihn und ist sofort seines. Und beim Kind ist es auch so. Ich glaube, es ist deshalb, weil das... Die Kinder hinterfragen nichts, der Hund hat nichts hinterfragt. Die lassen ihn so, wie er ist. Der Richard wird einfach nicht in Frage gestellt. Und viele Leute haben gesagt, wieso machst du das, wieso schläfst du so lange? Hast du das schon gemacht, hast du das schon gemacht? Das Kind wird das nie sagen, der Hund wird das nie sagen. Und das war sein Glück.
Ja, Sie erzählen ja auch in dem Buch noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive als in dem davor, was von der Vorgeschichte von Richard und auch von Ihnen, dass Sie da eben von Ihren eben getrennt aufgewachsen sind, nachdem die Mutter gestorben war, der Vater selbst in seinem Schmerz versunken ist und der Richard, der kam ja zu einer völlig ungeliebten Tante und muss furchtbar einsam gewesen sein, ist ein paar Mal abgehauen und hat sich dann in einer Höhle versteckt und tagelang weggeträumt. Würden Sie sagen, Ihr Text ist auch ein Versuch zu verstehen, wie ein Mensch so viel Schmerz verarbeiten kann und dass das eben dann auch sowas aus ihm macht?
Ja, es ist eine große Frage für mich, aber ich habe auch eine Antwort dafür. Ich denke mir, Es ist einfach deshalb, der Richard hat nie Liebe erfahren als Kind. Ich meine, die Mama ist früh gestorben, dann kam er zur Tante. Die war korrekt mit ihm, absolut, aber das war keine Zärtlichkeit. Dem ist nie übers Gesicht gestrichen worden, dem ist nie was Liebes gesagt worden. Ich meine, da gibt es ein Loch, in das ist der kleine Richard hineingefallen. Also wer ist lieb zu mir? Also nur ich bin lieb zu mir. Ich muss für mich selber sorgen, ich muss auf mich Acht geben. Und das war seine Lebensdevise. So hat er gelebt und halt nur bis 30 Jahre, dann hat er es nicht mehr ausgehalten.
Aber er hat
das
ja
im Nachhinein total verstehen.
Ja, er hat das aber ja, dieses, wie Sie sagen, zu sich selbst lieb sein, hat er dann schon Mittel gefunden. Er hat diese Malerei gehabt, das beschreiben Sie wunderbar, dass er so gern am Boden lag und ganz naive Malerei.
Ja, das hat zu ihm gepasst.
Aber da hat er ja offenbar irgendwas gefunden, wo er sich wohlfühlen konnte mit sich.
Ja, da, wenn er mit sich allein war dann und eben mit seiner Malerei, da war er total, also mit sich war er glücklich und ja, zufrieden, ja.
Also auch ein Künstler wie Sie. Und ich habe mich jetzt gefragt, als ich nochmal über alle drei Bände Ihrer Familiengeschichte nachgedacht habe, das sind ja eigentlich Umstände und Menschen, mit denen Sie alle da groß geworden sind. Da kann man doch eigentlich nur Künstlerin oder Schriftstellerin werden, oder?
Ja, das sage ich auch immer zu meinem Mann. Das ist die einzige Chance. Nach einer komplizierten Kindheit kann man nur Künstler werden. Das glaube ich auch fest.
Jetzt ist das ja so, dass Sie auch im Buch thematisieren, dass Sie diese Erinnerungen, auf die Sie sich da beziehen, dass die auch immer schon ein konstruktiver Akt ist, das Erinnern auch was mit Erfinden, mit Fantasie zu tun hat. Wie gehen Sie da trotzdem vor? Recherchieren Sie da nochmal? Holen Sie sich alte Fotos auf den Schreibtisch oder wie arbeiten Sie, Frau Helfer?
Ich meine, ich habe ein paar Fotos von Richard, die mich sehr anrühren. Ich habe sie dann auf dem Schreibtisch auch gehabt, eben dieses in der gefundenen Badewanne. Und dann noch eines, wo er auf dem Bett liegt und gerade den Bahnwärter Thiel liest und Zigaretten raucht. Und die sind mir sehr nahe, diese Bilder. Und dann weiß ich aber, es ist ganz schwer, in jemanden hineinzukriechen, so dass es der Wahrheit entspricht. Und dann nehme ich die Fiktion und die erleichtert mir sehr viel. Also habe ich die Fiktion zur Hand, kann ich mit der Wahrheit auch besser umgehen. Also ich kann die Fiktion in die Wahrheit schieben. Und niemand kann mir sagen, was schreibst du denn da, stimmt gar nicht. Dann sage ich zu demjenigen, schau, das ist ein Roman und es ist Fiktion, es ist nicht alles wahr.
Und Sie thematisieren das ja auch explizit, da taucht zum Beispiel auch mal Ihr zweiter Ehemann Michael auf, gemeint ist damit der Schriftsteller Michael Köhler, mit dem Sie schon sehr lang verheiratet sind.
Ja, Köhlmeier, ja.
Ja, genau, und dann sagen Sie, dann befragen Sie ihn auch dazu, der hat ja auch viel Zeit mit dem Bruder verbracht, er wird im Buch jetzt, in dem, was man liest, wird über die Entstehung des Buchs gesprochen, das ist natürlich auch sehr amüsant. Wie darf man sich denn das bei Ihnen vorstellen, wie eng nehmen Sie und Ihr Mann denn an der Arbeit des anderen Anteil?
Ich meine, bei Löwenherz war es jetzt extrem, weil der Richard, der Michael war mit dem Richard befreundet und ich weiß ja nichts alles. Ich sag zu Michael, du kannst mir Sachen erzählen, die ich vielleicht nicht weiß. Und dann erinnert er sich seinerseits und sagt mir Sachen, die ich tatsächlich nicht weiß. Und da bin ich natürlich froh drüber. Und dann reden wir drüber und dann sagen wir auch, sagt er mir, du schreib das einfach so, wie es war. Und ich denke mir, aber na, ich will es doch ein bisschen verfremden. Und ja, so passiert das dann. Und ich meine, bei anderen Sachen, die wir schreiben, haben wir auch einen regen Austausch. Mhm. Es gibt ja nichts Glücklicheres, als mit einem Menschen zusammen zu sein, der den gleichen Job hat, weil der kennt sich aus, der wundert sich nicht, oder? Wenn ich ein Tischler wäre und ich wüsste nicht, wie ich habe die Schublade falsch eingesetzt, dann würde ich meinen Mann fragen, der auch Tischler ist und der wird mir helfen. So ist das genauso mit dem Schreiben.
Und wie gehen Sie damit um, wenn der andere wie Sie jetzt nochmal so einen Bombenerfolg hat?
Ich meine, es war immer so, ich bin eine alte Frau und der Michael hat zeitlebens viel mehr Erfolg gehabt. Ich war ja wirklich das Mauerblümchen. Aber ich habe mich immer gefreut, weil ich hatte ja die Kinder. Wir haben die Familie und bei uns ist es sehr gut gelaufen. Und dann hat er seinen Erfolg gehabt und jetzt komme halt ich dran. Das ist doch nur gerecht.
Ich finde
ja, Michael ist da total, freut sich auch. Der sieht das auch so.
Schön. Ich finde es nur so absurd, dass bei Ihren Büchern wirklich ernsthaft dann gesagt wird, ja, das ist so ein autofiktionale Familiensaga und autobiografisch, weil ich finde, man merkt sofort, das ist natürlich Literatur, weil Sie ja auch eben dieses Unzuverlässige der Erzählerin eben mit thematisieren. Ärgert Sie das, wenn das so als reine Autofiktion besprochen wird?
Ja, wenn das nur alle so sehen würden wie Sie. Es gibt halt Leute, die sehen es wirklich total schräg und dann müsste ich erklären, aber habe ich eigentlich meistens gar keine Lust dazu, weil sie sollen es einfach so nehmen, wie es da liegt. Ich meine, wenn sie nicht spüren, dass das so ist, dann kann ich ihnen auch nicht helfen.
Sie haben ja auch einen sehr speziellen Stil oder Ton, der sowas Meanderndes hat, aber auch sehr, sehr genau ist, sehr österreichisch, finde ich, in der Sprachbehandlung. Wie finden Sie denn in diesen Ton hinein?
Ja, es ist, ich meine, mir sagt man immer, das ist deine Schreibweise. Ich kann es nicht anders. Ich schreibe wirklich, wie ich immer geschrieben habe. Natürlich hat sich mein Schreibstil, hoffe ich natürlich sehr, mit der Zeit geändert. Und jetzt, also im hohen Alter, ist es so, dass ich natürlich das ziemlich gut kann. Mit 20 konnte ich es nicht so gut, aber ich habe eigentlich ähnlich geschrieben. Also die Sehweise war ähnlich und das Niederschreiben war auch ähnlich. Es war nicht so gut, also nicht so ausgefeilt wie jetzt.
Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ja man eigentlich mit jedem Buch versucht, auch was zu verstehen, ist Ihnen das gelungen, jetzt mehr über Ihren Bruder noch mal zu erfahren oder ihn noch mal auf eine andere Weise kennenzulernen?
Es ist so, dass ich jetzt viel öfter an ihn denke und ich denke so mit Freude an ihn. Und dann ist es irgendwie, denke ich mir, oh, der schaut da runter und sagt, klasse, hast du gut gemacht, ich bin zufrieden oder so. Also ganz naiv sehe ich das.
Und das ist ja, fand ich, auch eine Liebeserklärung eigentlich an alle Sonderlinge, die ja in unserer Zeit, die so auf Optimierung aus ist, nicht so richtig viel Raum haben, oder?
Ja, schon. Ich meine, es kommt halt deshalb, weil ich selber ein Sonderling bin und mein Mann ist auch ein Sonderling und dann haben wir auch Kinder, die Sonderlinge sind und ich kenne auch nur Sonderlinge. Das ist ja so, dass wenn man einen Bekanntenkreis hat, da ist ja der eigenen Person immer ähnlich.
Vielleicht auch, weil es die interessanteren Leute sind, oder?
Ja, das traue ich mich kaum sagen, aber ich finde es schon, ja.
Monika Helfer, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Danke für das schöne Gespräch.
Alles Gute.
Und danke, Wiederhören.
Wiederhören. Und der Roman Löwenherz, der ist beim Hansa Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit dem Norweger Jon Fosse verbinde ich persönlich ganz intensive, oft auch im besten Sinn verstörende Lese- und Theatererlebnisse, weil er sich irgendwie so tief hineinbohrt in seelische Zustände, von denen er erzählt, zum Beispiel in seinem großartigen Roman Melancholie. Da wird man regelrecht mitgezogen von diesem emotionalen Sog. Ich bin gespannt, ob das auch bei seinem neuen Buch so ist. Auf Deutsch erschienen ist jetzt Ich ist ein anderer, Untertitel Heptalogie 3-5. Und Peter Urban Haller hat diesen Roman gelesen. Herr Urban Haller, Ich ist ein anderer. Das ist ja, glaube ich, ein Rimbaud-Zitat. Aber was bedeutet die Ergänzung Heptalogie 3-5? Gehört das offenbar ja zu was Größerem?
Ja, eine Heptalogie ist ein Werk, allerdings in 7 Teilen oder 7 Bänden. Es gibt übrigens ganz berühmte Heptalogien, zum Beispiel sehr unterschiedliche. Harry Potter auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Dies hier, was heute erschienen ist, ist also das zweite Buch mit den Teilen 3-5. Und auf Rimbaud, und um auf Rimbaud zurückzukommen, hier gibt es ein Ich und einen anderen. Beide heißen übrigens Asle.
Muss man da denn das davor kennen, um das Buch jetzt überhaupt verstehen zu können?
Ja, also man sollte das erste Buch schon kennen, weil da sehr viel erzählt, vor allen Dingen vorgestellt wird. Neben wichtigen Nebenpersonen werden vor allem die 4 Hauptpersonen vorgestellt. Erstens Asle, das ist der Erzähler, ein Maler, der nach dem Tod seiner Frau in der Nähe von Björkvin lebt, einer Stadt an der Küste von Norwegen. Übrigens ist damit Bergen gemeint. Jon Fosse, kurioserweise, nimmt die alten mittelalterlichen Namen, Björkvin für Bergen, und später kommt auch nochmal Trondheim, das nennt er Nidaros. Und dort in Björkvin lebt sein Galerist namens Bayer, der kurz vor Weihnachten immer eine Ausstellung mit seinen neuesten Bildern macht. Dann gibt es Osleik, seinen Nachbarn, einen Fischer, der Astle hilft und jährlich mit einem Bild bezahlt wird für seine kleinen Dienstleistungen, die er macht. Und schließlich eben dieser geheimnisvolle Mann, der auch Astle heißt, auch Maler ist und wie der Erzähler aussieht und gekleidet ist.
Aber das war jetzt die Vorgeschichte, oder? Das Was erzählt er jetzt in diesem neuen Buch?
Das ist die Vorgeschichte des ersten Bandes, wie gesagt, den man kennen sollte. Diese Frage, die Sie jetzt stellen, ist eigentlich die schwierigste. Denn wir haben, ja, es ist kein Roman Fleuve im alten Sinne. Das heißt, wir können nicht anhand eines Geschehens den Inhalt wiedergeben.
Spricht ja oft für ein Buch, wenn man es nicht so leicht nacherzählen kann.
Ich finde auch, also ich finde das Buch großartig und fantastisch. Wie Sie ja schon sagen, also man wird tatsächlich, am liebsten würde ich tatsächlich auch diese, entschuldigen Sie, Rezensentenfloskel Sog benutzen für dieses eine Buch. Sonst vermeide ich das immer. Also im ersten Buch haben wir die Person kennengelernt und hier haben wir die Vorgeschichte dieser Person. Wir erfahren, dass Astle mit 16 von zu Hause auszieht und aufs Gymnasium geht, um dann auf die Kunstschule gehen zu können. Er fängt schon früh an zu malen. Und bei so einer kleinen Ausstellung, so einer Schülerausstellung, kommt auch dieser Galerist Bayer und da lernt er ihn kennen und Bayer kauft sämtliche Bilder auf. Und wir erfahren, wie er als junger Mann seine spätere Frau Ales, auch da gibt es wieder so eine Parallelität im Namen, kennenlernt und schließlich diesen Astle II trifft, der genau wie er endlich Bilder malen will, auf denen Wolken nicht nur Wolken sind.
Also so ein richtiger Künstlerroman, oder? Ein historischer Roman, was würden Sie sagen, was er da versucht, der Jon Fosse?
Es ist ein Malerroman und da kommen wir auf die romantischen Elemente in diesem Buch. Auch das Doppelgängermotiv ist natürlich so eines, wo die Seelen in zwei aufgeteilt werden. Und die Grenzen verschwinden hier immer mehr, zwischen diesen beiden Astles auch. Es gibt eine fantastische Szene, wie Schnee auf die Windschutzscheibe seines Autos, in dem er wartet vor der Galerie. Das ist fast wie bei Beckett, ja, er wartet und wartet. Schnee auf die Windschutzscheibe fällt und sich mit der weißen Mauer der Galerie dahinter vermischt. Also ich bin todsicher, dass er Stifter gelesen hat aus dem Bayerischen Walde, wo sowas genau vorkommt, so eine fast, ich möchte beinahe sagen, Entgrenzungsfaszination. Zweitens aber ist es auch ein sehr religiöses Buch. Wir wissen vielleicht, dass Fosse zum Katholizismus konvertiert ist. Es ist ein sehr religiöses Buch, in dem der Gottesglaube fast mit einer quasi sokratischen Paradoxie erklärt wird. Also da wird gesagt, wenn einer begreift, dass er Gott nicht begreifen kann, da begreift er ihn. Ja, und alle Teile enden übrigens mit dem Vater Unser und beginnen wiederum mit einem Bild, das er ganz am Anfang des Werkes schon vorstellt. Er macht einfach zwei Striche von einer Ecke zur anderen. Das heißt, ein Andreaskreuz ist, nennt man sowas. Und in der Mitte erscheint eine neue Farbe und vor allen Dingen ein neues Licht. Also ich habe das ganze Buch für eine Art Gebet gehalten, in dem man zwischen Verdammnis und Erlösung in so ein Zwischenreich geführt wird.
Und Sie waren ja ganz begeistert, haben Sie schon unumwunden zugegeben. Liegt das auch, ich finde immer, dass er ja schon eine sehr spezielle Art hat zu schreiben. Er hat das ja auch unterrichtet an der Schreibakademie in Bergen. Bei Knausgard war sein Schüler Thomas Espedal, also tolle Autoren. Und er hat ja sowas wirklich, was einen so reinzieht, sowas Bohrendes. Wie ist das hier?
Ja, er selber nennt seine Prosa langsame Prosa. Das kann man so sehen. Ich habe das fast als atemlos gesehen, weil es wirklich lange Sätze sind. Bohrend ist vollkommen richtig. Es sind lange, endlose Sätze. Und mit solchen obsessiven, manchmal auch ein bisschen enervierenden Wiederholungen, die aus der Musik kommen. Er selber war ja auch Musiker, das beschreibt er auch im Buch ein bisschen. Und dieses stetige Wiederaufgreifen bestimmter Motive und Szenen, das ist ganz typisch für Fosse. Mir fällt eigentlich nur ein einziger Autor ein, das ist ein Däne, Per Hultberg, der leider verstorben ist, der so ähnlich vielleicht geschrieben haben könnte.
Also unbedingt eine Empfehlung, höre ich bei Ihnen raus.
Ja, absolut. Und das liegt auch natürlich an der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel. Ich wäre nicht so fasziniert, wenn es nicht gut übersetzt worden wäre.
Peter Urban Halle ist also begeistert von John Fosses Roman Ich ist ein anderer, Untertitel Heptalogie 3-5. Und aus dem Norwegischen übersetzt hat das Buch, wie gesagt, Hinrich Schmidt-Henkel, und erschienen ist es beim Rowohlt Verlag. Weniger Naschen, dafür mehr Sport, das sind so die Klassiker unter den guten Vorsätzen fürs neue Jahr, von denen aber dann die allermeisten spätestens gegen Ende Januar, also jetzt, längst wieder vergessen sind. Und das ist jetzt nicht etwa mein persönlicher Pessimismus, sondern das Ergebnis vieler verschiedener Studien. Trotzdem oder gerade deshalb brummen die Ratgeber, die einem erklären, wie man mit dem neuen Jahr ein neuer Mensch wird. Und meine Kollegin Miriam C. aus der Lesart-Redaktion, die hat sich eins aus der Bestsellerliste rausgegriffen. Und was verspricht das denn?
Ja, mehr Energie. Und zwar in nur 5 Minuten. Das klingt fantastisch, aber klingt auch nach ein bisschen absurden Nutzwertversprechen natürlich, was dieser Gesundheitsratgeber da anpreist. Energy heißt da, Energy in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen, und geschrieben hat ihn die Ärztin und Autorin Anne Fleck. Und die ist nicht nur mit diesem Buch sehr erfolgreich. Das Buch gehört zu einer ganzen Reihe, zu der von ihr selbst kreierten Doc-Fleck-Methode. Das ist so eine Mischung aus Ernährungsmedizin, Medizin, Naturheilverfahren und Verhaltenstherapie oder Verhaltenscoaching. Also es geht in dem Buch nicht nur ums Essen und Trinken, es geht auch um das medizinisch ja etwas umstrittene Entgiften und um Stress reduzieren. Und das zeigt eigentlich ganz gut diese Doc-Fleck-Methode, wie Ratgeberbücher heutzutage funktionieren. Die kommen nämlich nicht nur mit so ein paar Abnehmtipps oder ein paar Rezepten um die Ecke, die kann man ja auch auf jeder Webseite, könnte man das umsonst nachlesen, sondern so Ratgeber, die man in Buchform kaufen soll, wie jetzt eben dieser von Anne Fleck, die entwerfen so eine ganze Lebensphilosophie. Also die betten so einzelne Tipps ein ins große Narrativ vom gesünderen, glücklicheren Leben mit mehr Energie. Und vermittelt wird das dann auch ganz interessant und auch ein großer Ratgeber-Trend der letzten Jahre in einem Mitmachbuch zum selber ausfüllen. Also da gibt es dann immer wieder so Kästchen zum Ankreuzen oder so Sprechblasen, die man ausfüllen muss, wie so ein großes Workbook, so ein Schreibheft für Erwachsene.
Allein das würde mich schon wieder stressen, ehrlich gesagt, wenn ich dauernd was ausfüllen muss. Und überhaupt, wenn man so die menschliche Trägheit kennt, dann muss das ja eher unglaubwürdig erscheinen, in 5 Minuten endlich fit. Warum schafft so ein Buch trotzdem auf die Bestsellerliste?
Ich glaube, weil es hier gesellschaftliche und politische Verantwortung ganz behutsam und auch mit wirklich vielen niedlichen Bildchen, die es da in dem Buch zu sehen gibt, aufs Individuum abwälzt. Weil natürlich ist gerade der perfekte Zeitpunkt, um so einen Ratgeber für mehr Energie zu verkaufen. Nach 2 Jahren Pandemie hat ja wirklich jeder jetzt alle Kraftreserven mal langsam aufgebraucht. Aber solche systemischen Gründe für Müdigkeit, da hat natürlich die Doc-Fleck-Methode ihren blinden Fleck. Da wird dann eben systematisch abgearbeitet, der richtige Frühstücksbrei oder die Fitnessübungen fürs Homeoffice.
Und müssen wir das jetzt alle machen? Haben Sie es mal ausprobiert? Weil mehr Energie hätte ich jetzt auch nichts dagegen.
Ja, also das Gute an Ratgeberbüchern ist ja, dass man sie gar nicht ausprobieren muss. Man muss sie noch nicht mal lesen. Es gibt ein Phänomen in der Rezeptionsforschung, das nennt sich die Amulettfunktion von Ratgeberbüchern. Man kauft sich also diese ganzen Selbsthilfebücher zur gesunden Ernährung, zur Kindererziehung, und es reicht vollkommen, sich dieses Buch dann ins Regal zu stellen und theoretisch diese Anleitung griffbereit zu haben. Das gibt schon vielen BesitzerInnen ein besseres Gefühl, und so halte ich es einfach auch dann. Ich habe das Buch ins Regal gestellt und da kann es jetzt seine volle Wirkung entfalten.
Super, ein Aufruf zur Faulheit, also von Miriam C. Danke für diesen Blick auf die Bestsellerliste, und dort steht Energy in 5 Minuten, gesünder Tag für Tag mit der Doc-Fleck-Methode von Anne Fleck auf Platz 1 in der Kategorie Ratgeber, und erschienen ist dieses Buch bei DTV.
Straßenkritik.
Ja, hier ist Tina Seeland aus Hamburg, und eins meiner Bücher des Jahres ist Shaggy Bane von Douglas Stewart. Ja, ich habe 2 Anläufe gebraucht, um dieses Buch tatsächlich zu lesen. Spielt im Glasgow der 80er Jahre, im Arbeitermilieu. Es geht um einen Jungen, das dritte Kind von einer alkoholkranken Mutter. Und Shaggy erzählt sein Leben in diesem sehr harten Schottland der 80er Jahre. Und die Liebe zu seiner Mutter ist in jeder Zeile spürbar. Und deswegen ist dieses grausame Thema so gut auszuhalten. Und wie er seine Mutter nicht retten kann und sie immer wieder zur Flasche greift und immer wieder sich auf Männer einlässt, die ihr nicht gut tun. Shaggy ist noch zu jung, er kann nicht weggehen und er muss das also alles aushalten. Und das nimmt einen schon sehr mit. es ist wirklich große Literatur und die ist ja oft sehr, sehr hart. Und letzten Endes aber auch heilsam, weil das die so ganz großen Sachen sind, die uns eben zutiefst berühren, seelisch.
In Hamburg liest Tina Seeland einen Roman, den ich übrigens auch ganz toll fand. Shaggy Bane von Douglas Stewart, aus dem Englischen übersetzt von Sophie Zeitz. Und erschienen ist das Buch beim Hansa Verlag. Und hier hören wir ihn schon mal, bevor wir gleich über seine jetzt erscheinenden Tagebücher sprechen. Manfred Krug ist das mit einem seiner bekannten Songs. Dieser kam 1979 raus.
Der Tag erwacht, ich hörte Vöglein singen, da wollte ich zu dir, dir meine Liebe bringen. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie. Nun bin ich abgekühlt, ich habe rosa Nelken aus deinem Beet gewühlt, die fangen an zu welken. Schade, dass du nicht da bist.
Früh war der Tag erwacht, ein mehrfach gecoverter Manfred Krug-Song aus dem Jahr 1979. Da lebte er schon seit 2 Jahren in der BRD, wo er ja, nachdem er schon in der DDR ein berühmter Künstler war, auch nochmal ein Star wurde. Auch als Autor, denn 1996, da brachte er einen Teil seiner Tagebuchaufzeichnungen heraus. Abgehauen heißt dieses Buch, das auch ein Bestseller wurde. Was aber niemand wusste, ist, dass er später, also als fast 60-Jähriger, wieder angefangen hat, Tagebuch zu schreiben, und das auch schon mit der Absicht, dass diese Aufzeichnungen später mal veröffentlicht werden sollten. Das ist jetzt passiert. Ich sammle mein Leben zusammen, heißt der erste Band, und bei mir ist Manfred Krugs Sohn Daniel, der diesen ersten Band als Hörbuch eingelesen hat und damit auch demnächst auf Tournee geht. Hallo, Herr Krug, schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Schön, Frau Gerke, grüße Sie an diesem grauen, mausgrauen Wintermorgen.
Herr Krug, Ihr Vater war fast 60, als er anfing, wieder Tagebuch zu schreiben. Wie alt waren Sie da?
Sie können Fragen stellen. 96 war ich 32.
Und da haben Sie gar nicht mitgekriegt, dass er so eine tausende von Seiten Aufzeichnung macht? Das hat er vor der ganzen Familie geheim gehalten.
Das stimmt nicht ganz. Ich wusste es tatsächlich nicht, aber Marlene wusste es, ihre Mutter wusste es. Und meine Schwester Fanny wusste es auch, da gab es wohl Hinweise. Mein Vater hat wohl auf den Konzerttourneen, die er mit ihr bestritten hat, immer mal wieder gefragt nach, wer war das noch und wie hieß der, wann haben wir den und den getroffen, und hat sich handschriftliche Notizen gemacht, die er dann später am Rechner wieder zu Hause in sein Tagebuch eingetragen hat.
Er schreibt ja auch in dem Tagebuch, dass er schon sich vorstellen kann, dass das mal veröffentlicht werden soll. Gleichzeitig hat er es eben auch geheim gehalten, auch sehr private Sachen geschrieben. Was denken Sie, woher diese Ambivalenz kam?
Naja, es ist ja nicht jede Zeile 1:1 im Tagebuch drin. Da sind sicherlich noch ganz privatere Einträge drin, die aber kein was angehen, und es sind auch ein paar Sachen weggelassen, die Persönlichkeitsrechte verletzen könnten. Aber das meiste haben wir versucht, drin stehen zu lassen, und das auch unverändert.
Es sind ja schon sehr wichtige Jahre für ihn, was er da beschreibt. Seine Ehefrau, ihre Mutter lernt seine Geliebte kennen und eine geheim gehaltene Tochter. Er landet diesen Bestseller, den ich schon erwähnt habe. Sein bester Freund Jurek Becker stirbt an Krebs und er selbst leidet einen Schlaganfall. Aber das konnte er anfangs nicht wissen. Oder hatten Sie jetzt beim nochmal Durcharbeiten so den Eindruck, er hat es irgendwie geahnt, was da auf ihn zukommt?
Glaube ich nicht, dass er das geahnt hat. Also für mich sieht es wirklich so aus. Also der erste Eintrag ist der erste Eintrag im Buch. Und es sieht sehr danach aus, dass es erstmal ein ganz privates Tagebuch werden sollte und dass der Schock, dem ihn das Auffliegen seines Paralleluniversums, seiner Zweitfamilie versetzt hat, der hat ihn scheinbar veranlasst dazu, mit dem Schreiben wieder anzufangen.
War das für Sie auch ein Schock?
Ach, ich habe das ja viel später erst erfahren. Ich habe das ja erst ein Jahr darauf erfahren, als er tatsächlich in der Charité lag und als es immer offensichtlicher wurde und als das Kind dann auch von meiner Mutter entdeckt und kennengelernt worden war. Und ein Schock würde ich es nicht nennen, nee, auf keinen Fall.
Wirkt auch so ein bisschen bohemhaft, wie er das alles so beschreibt, da mit seinen zwei Frauen und dem Kind und da noch Kinder und er der Künstler. Das hat schon, ja, ist auch so ein Modellmann, was ja heute auch stark kritisiert wird, so der Patriarch, der sich so einiges herausnimmt, würde ich mal sagen.
Ach, ich weiß nicht.
Nee.
Viele Männer auf der Welt nehmen sich solche Dinge heraus. Und jeder Mann, der das tun will, braucht ja immer auch eine Frau, die da mitmacht. Also keine Ahnung, ob das stimmt, dieses Bild.
Also Sie hatten jetzt nicht Angst, dass da an diesem Mythos Manfred Krug, der ja so wahnsinnig sympathisch rüberkommt in diesen ganzen Filmen, die er gemacht hat und so wahnsinnig beliebt ja auch beim Publikum ist, dass an diesem Mythos so gekratzt wird, wenn man ihn nochmal auf so eine ganz andere Art kennenlernt?
Weiß ich nicht. Also die Presse hat ja damals dann auch irgendwann darüber geschrieben und die Presse hat schon immer viel geschrieben und immer gekratzt und es hat ihn nicht wirklich gekratzt und hat ihn nicht beschädigt. Und seine Art und Weise, darauf zu reagieren, war ja auch Teil des Mythos sicherlich, dass er die Dinge so, dass er immer eine Antwort parat hatte und nicht verlegen war.
Und Sprache scheint ja für ihn auch wirklich besonders wichtig gewesen zu sein, wie er da auch sich formuliert in diesem Tagebuch. Das hat schon nochmal was Besonderes. Oder wie würden Sie sagen, wie sich so seine Achtung auch vorm Erzählen und vor den richtigen Worten äußert?
Ja, Sprache war Thema Nummer eins für ihn. Aber ist auch in Ordnung für einen Schauspieler, oder? Wenn die sich bemühen um die Sprache, kann nicht schaden.
Hm.
Nee, er hat viel gewusst. Er wusste viel über Namen, er wusste über Wortherkunft. Er hatte unsäglich viele Bücher darüber und war selber eine wandelnde Enzyklopädie.
Und deshalb war es ja dann auch für ihn besonders schwer, als er diesen Schlaganfall hatte und dann ja auch beschreibt, dass er sich nicht mal traut, überhaupt irgendwas mal aufschreiben zu wollen, weil er Angst hat vor seiner eigenen Kritzelei. Wie haben Sie ihn da erlebt in dieser Zeit?
Selten. Ich habe ihn einmal in der Charité besucht, aber er war für einige Tage dort und dann eine Weile in der Reha. Ich habe ihn dort, glaube ich, auch nur einmal besucht, aber es ist lange her. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Es ist nur Fakt, dass das für ihn natürlich wirklich ein Tiefschlag war und er große Angst hatte, dass er nichts von all dem, was er vorher so gut konnte, jemals wieder ordentlich würde machen können.
Was ihn da beschäftigt, steht ein bisschen drin, aber Sie haben ja schon gesagt, das ist jetzt auch nicht eins zu eins das Tagebuch. Es gibt eine Herausgeberin, Christa Maria Schädlich, und die war ja auch die Lektorin schon vorher von seinen Büchern. Die war ihm ungeheuer wichtig. Das schreibt er auch, ist deshalb extra zu dem Verlag gegangen, bei dem er dann auch war. Wie eng haben die beiden zusammengearbeitet?
Sehr eng. Ich habe Christa Maria Schädlich zwar erst viel später kennengelernt, aber die waren jahrelang sehr eng und die wusste über alles Mögliche Bescheid und die weiß wahrscheinlich mehr Details als ich.
Und kennen Sie denn die Originalfassung der Tagebücher, die sie jetzt bearbeitet hat, oder kennen Sie auch nur die bearbeitete Form?
Ich habe die Originalfassung gesehen, wobei das meiste im Rechner war, also ich habe zwei Ordner in der Hand gehalten und habe auch mal ein bisschen drin herumgeschmökert, aber wirklich gelesen habe ich sie nicht. Und das wollte ich auch nicht, weil, also mir persönlich war es wichtig, dass das von professioneller Hand gesichtet wird und dass sich jemand anders sozusagen entgeltlich vergiftet, aber ich wollte mich damit nicht befassen. Denn es ist letztlich doch auch ein privates Tagebuch und darin wollte ich nicht so gern herumstöbern.
Aber Sie haben die ganzen Tagebücher jetzt, das, was jetzt erscheint, als Hörbuch eingesprochen. Das sind ja viele, viele Stunden, die man sich dann da als Sprecher mit sowas beschäftigt. Wie war das für Sie?
Oh ja, das war aufregend, weil ich sowas noch nicht gemacht habe. Und es ging auch nur, weil ich mich sehr intensiv darauf vorbereitet habe. Also ich habe Wort für Wort abgewogen und mir genau überlegt, wie wird er das wohl gemeint haben und wie muss man es sprechen. Es ist auch nicht leicht, weil da sind sehr kurze Sätze, staccatoartige Zwei- und Drei-Wortsätze, da sind aber auch Bandwurmsätze, die über 9 Zeilen gehen. Und das so vorzulesen, dass jemand eine Chance hat, ohne mir auf die Lippen zu gucken und in mein Gesicht zu schauen, dass er das sofort verstehen kann, das ist nicht so ganz einfach. Und das ist ja auch nicht meine Sprache, es ist seine Sprache. Also das, man muss sich da schon reinknien. Und wenn man kein professioneller Sprecher ist, ja sowieso.
Aber da haben Sie sich ja wirklich nochmal ganz intensiv mit dem Text beschäftigt. Gibt es da für Sie so eine Essenz aus dieser, ich würde mal sagen, nochmal anderen Begegnungen mit Ihrem Vater?
Eine Essenz.
Ja, war da was dabei, was Sie überrascht
hat? Ja, es sind Dinge dabei, die mich überrascht haben. Es ist doch noch ein bisschen, auch wenn Sie sagen, er macht einen chauvinistischen Eindruck und Bohemian etc. pp., aber er übt ja auch viel Selbstkritik und denkt über sich sehr wohl nach, ob es vielleicht doch er ist, der da spinnt, oder ob es die anderen sind, wenn er sich einer Front von anderen Meinungen gegenüber sieht. Das ist ein Punkt, aber dass er zum Beispiel auch von dem verdienten Geld eine ganze Menge weggegeben hat an gemeinnützige Organisationen, das war mir in dem Umfang zumindest nicht bekannt. Ich wusste nur, dass er Greenpeace gegenüber hier und da was springen lässt. Aber dass es darüber hinausgeht, war mir nicht bekannt. Das fand ich schon bemerkenswert.
Und Sie haben ja jetzt auch mit anderen zusammen so eine Hommage-Tour geplant. Was wird da stattfinden?
Die Hommage-Tour gibt es schon lange. Die Firma K&V Events, die macht die schon seit Jahren. Da ist Charles Brauer dabei, da ist Uschi Brüning dabei, meine Schwester singt und ich stoße jetzt dazu. Und dann gibt es da diese ganz vorzügliche Band, mit der mein Vater schon gearbeitet hat. Und das ist ein rundes Paket und macht viel Spaß. Ich habe es selber schon 4-5 Mal als Zuschauer erlebt und jetzt soll ich ein bisschen mitmachen.
Na, das ist doch auch aufregend. Und ich nehme an, mit den Tagebüchern wird es auch weitergehen. Denn das sind ja jetzt nur erstmal diese 2 Jahre. Da gibt es ja wahrscheinlich noch mehr.
Er hat geschrieben bis 15, 16, 14, 15, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wird nach hinten hin natürlich auch dünner. Er wurde ja nicht gesünder. Und er wurde auch nicht quirliger und aktiver. Aber er hat weiter Tagebuch geführt und es soll einen weiteren Band oder 2 geben. Wir müssen das sichten.
Daniel Krug, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die Tagebücher aus den Jahren 1996-97 von Manfred Krug sind unter dem Titel »Ich sammle mein Leben« zusammen erschienen mit einem Nachwort der Herausgeberin Christa Maria Schädlich im Kanon Verlag.